Rosenberg, Dankeschön. Er gehört zu mir. Ich habe das ganz bewusst so gezeichnet, dieses Bild, oder so arrangiert, dass das Er gehört zu mir ja offensichtlich von irgendwoher kommt. Oder von oben her, genau genommen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass das Gottes Aussage für die Menschen ist, die ihm vertrauen und die an ihn glauben. Gottes Aussage ist ganz klar: Du gehörst zu mir, wenn du ihm einmal deine Hand gereicht hast und dein Leben in seine Hand gegeben hast. Daneben steht jetzt dieses Männchen da und denkt sich mit so einem Fragezeichen: Ich gehöre zu ihm? Gehöre ich zu ihm? Wie sicher kann ich mir denn sein, dass ich zu ihm gehöre? Gehöre ich jetzt immer zu ihm? Oder gibt es auch Zeiten, wo ich plötzlich nicht mehr zu ihm gehöre? Ich lese einen Abschnitt aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Uwe, magst du den Beamer mal auf schwarz schalten, bitte? Und irgendjemand einmal bei den Lichtschaltern den mittleren rechten Schalter betätigen. Das wäre super. Herzlichen Dank. Was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie noch verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Du gehörst zu mir. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt: Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. An anderer Stelle können wir nachlesen, dass Gottes Geist, den er uns schenkt, mit dem er uns beschenkt, wenn wir uns zu ihm hinwenden, dass dieser Geist unserem Geist, der Mensch hat ja auch einen Geist, unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und es geht dann sogar noch weiter mit einer Verheißung und Zusage: Wenn aber Kinder, dann auch Erben. Wenn du dich einmal entschieden hast, dass dieser Jesus Christus deine Verbindung, deine Brücke, deine Kontaktmöglichkeit, und zwar die einzige Kontaktmöglichkeit zu Gott hin ist, und du gesagt hast, die möchte ich in Anspruch nehmen, die möchte ich wahrnehmen, dann ist dein Name aufgeschrieben in einem Buch. Das nennt sich das Buch des Lebens. Das ist kann man nicht vergleichen mit einer Mitgliedskarte von irgendeiner Organisation oder einer Gemeinde. Das Buch des Lebens ist das Buch, in dem du eingetragen bist, wenn du wirkliches Leben empfangen hast. Mit wirkliches Leben meine ich ein Leben in Verbindung zu Gott, das in Ewigkeit anhält und andauert. Jesus hat seinen Jüngern mal gesagt, als sie von einem erfolgreichen Mission zurückgekehrt sind, die waren ganz begeistert, was sie alles Tolles können mit Gott auf ihrer Seite. Und Jesus sagt, alles schön und gut, habt ihr gut gemacht, super gelaufen. Aber vergesst bitte eins, nicht wichtig ist, nicht, dass ihr das alles könnt, sondern wichtig ist und freut euch daran, dass eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Auch das. Gott hat sogar ein Buch, wo er deinen Namen reinschreibt und sagt, du gehörst zu mir. Und jeder, der ihn fragen würde, jedem, der ihn fragen würde, würde er sagen, der oder die gehört zu mir. Der Teufel hat das einmal gemacht, nachzulesen im Buch Hiob, der ist gekommen und sagt, hey, Gott prahlt sogar mit ihm von sich aus, sagt dieser Hiob, der ist richtig gut, als der Teufel vorbeikommt. Der gehört zu mir. Das ist mein Kind, der gehört zu meiner Familie, ist Teil meines Reiches, Teil von meinem Volk. Gehörst du zu ihm? Gehörst du zu ihm? Hast du verstanden, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit du mit Gott verbunden sein kannst? Diese eine große Schuld, die jeder in seinem Leben hat, die Überzeugung des Menschen, unabhängig von Gott leben und sein zu können, Gott rauszustoßen. Vielleicht auch so ein bisschen, wie wir das von Frau Graham vorhin gehört haben, und das ist ja in Deutschland nicht anders als in Amerika. So nach und nach haben wir einfach Gott aus unserer Gesellschaft und aus unserem Leben verbannt. Vielleicht hatten wir ein gewisses Erbe, das uns noch in die Wiege gelegt wurde, an christlichen Werten, an christlichem Lebensstil oder Lebensstandard. Und wir haben gesagt, schaffen wir auch ohne. Genau das gleiche Problem hatten Adam und Eva schon. Wenn ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Das einzige Verbot, was es im Garten Eden gab. Das einzige Verbot. Nicht von diesem Baum zu essen. Ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. Und die Schlange kommt vorbei und sagt, ihr werdet gar nicht sterben. Das hat Gott nur gemacht, damit ihr nicht wisst, dass ihr ihn dann nicht mehr braucht, wenn ihr davon esst. Was für eine gemeine Lüge. Denn was passiert ist, ist, dass die Menschen gedacht haben, hey, das ist eine gute Idee, wir könnten selbst Gott sein. Wir brauchen den ja gar nicht. Und damit hat das ganze Elend angefangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und letztendlich hat auch dein Elend damit angefangen, dass du gesagt hast, ich brauche diesen Gott nicht. Vielleicht nicht so bewusst, aber auf jeden Fall gelebt so. So lange, bis du irgendwann, hoffentlich vielleicht noch nicht, dann hoffentlich bald, zu der Feststellung kommst, hey, ich brauche Hilfe für mein Leben. Ich kann das nicht alleine ordentlich und vernünftig führen. Und selbst wenn ich es für mich noch einigermaßen schaffe, schaffe ich es nicht, damit die ganze Gesellschaft in ein gutes Lot zu bringen und auf einem guten Weg zu halten. Ich brauche diesen Gott. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ich brauche diesen Gott, dann ist Jesus da und hat deine Schuld, diese Schuld getragen und ist dafür gestorben. Wenn ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Und diese Strafe hat Jesus auf sich genommen. Deshalb musste Jesus ans Kreuz, um an deiner Stelle zu sterben, damit du weiterleben kannst. Wenn du also diese Entscheidung getroffen hast, dann steht auf Gottes Seite ganz klar fest, du gehörst zu mir. Unverrückbar. Und damit gelten auch alle seine Verheißungen für dich. Ich habe mal ein paar so ganz kurz aufgelistet. Gibt natürlich noch viel mehr, aber so ein paar ganz zentrale. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes, wie das so ist zwischen Eltern und Kindern. Du bleibst immer ein Kind deiner Eltern. Und grundsätzlich bist du immer von deinen Eltern geliebt. Nicht alles, was du tust. Klar, kennen wir auch schon so, sowohl als Empfänger auf der Kinderseite, als auch möglicherweise vielleicht auf der Elternseite. Nichtsdestotrotz bleibst du das Kind deiner Eltern. Das Gleiche gilt bei Gott. Du bist von ihm geliebt. Du bist sein Kind. Wenn du manchmal Mist baust, findet Gott das vielleicht nicht gut. Es ändert nichts daran, dass du sein Kind bist und er dich weiterhin liebt. Als Kinder sind wir auch Erben. So eine Erbschaft ist ja, naja, eigentlich ist es eine traurige Sache, der Anlass dafür, wenn sie denn stattfindet. Aber man bekommt letztendlich alles das, was den Eltern gehört hat. Gott stirbt nicht. Von daher hinkt an dieser Stelle der Vergleich mit dem Erbe. Aber nichtsdestotrotz bedeutet es, alles, was ihm gehört, gehört dir. Für mich übersteigt das völlig meine Vorstellungskraft. Er macht dich zu einem Bürger in seinem Reich. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Politik gehört. Kann man ja drüber nachdenken, drüber streiten, in welchem Land möchte ich gerne leben, unter welchem Herrscher möchte ich mich gerne befinden, unter wessen Herrschaft möchte ich gerne mein Leben führen. Ich glaube, wir sind da in Deutschland gar nicht so übel aufgestellt, davon mal abgesehen. Es gibt deutlich schlimmere Regierungen und Länder, wo es sich zu leben sicherlich schwieriger tut. Man denke im Augenblick nur an Nordkorea und man könnte sicherlich die Liste noch um einige Länder da erweitern. Aber Bürger des Reiches, in dem Gott herrscht. Ich habe ja als Bürger auch gewisse Pflichten. Ja? Ordnet euch der Obrigkeit unter. Ich greife das Thema gleich nochmal wieder auf. Ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Ne? Komische Geschwindigkeitsvorschriften auf den Straßen und so Dinger. Und man soll sich trotzdem dran halten. Manche Sachen, die man nicht so versteht. Manche, die man vielleicht auch nicht so toll findet. Irgendwann kommt dann die Grenze, wo man sagt, okay, das geht auch mit meiner Moral und Ethik oder meinem Glauben als Christ nicht mehr konform. Da muss ich dann gucken, wie gehe ich damit um. Nachdenkenswert, viel Diskussionsmöglichkeit. Aber im Reich Gottes setzt Gott die Regeln fest und ich darf als Bürger seines Reiches unter dieser Herrschaft leben. Manchmal klingt das ja bedrohlich, wir haben ja so diesen Freiheitsfimmel, wir wollen ja alle frei sein. Und frei sein, vermeintlich bedeutet das für uns, Uwe, magst du ihn nochmal schwarz machen, bitte? Frei sein bedeutet für uns, ich kann machen, was ich will. Das ist so der moderne Gedanke von Freiheit. Ich tue einfach, was mir Spaß macht und wenn man mich das machen lässt, dann bin ich frei. Nun, ob diese Freiheit dann dir immer dienlich ist und gut ist oder geschweige denn auch deinem Umfeld dient, ist nochmal ein ganz anderes Thema. In einer Gesellschaft, in einem Reich von mehreren Menschen, auch in einer Gemeinde, sind ja mehr als eine Person. Und wir müssen das Ganze im Blick haben. Vor allem der Herrscher dieses Reiches muss das Ganze im Blick haben. Und unser Gott hat das Ganze im Blick und er hat eine Herrschaft aufgerichtet, die auf einem Fundament steht von Werten und Regeln, die uns nur dienen können, die gut für uns sind. Weil sie auf dem Prinzip von Gottes Liebe zu uns und von da ausgehend Liebe untereinander basieren. Also, Bürger seines Reiches. Ich würde mich niemandem lieber unterordnen als Gott. Deine Schuld ist vergeben, du bist mit Gott versöhnt. Habe ich eben schon erklärt, wie das funktioniert, wie man Christ wird, wie man Teil von diesem Reich wird, wie man seinen Namen ins Buch des Lebens denn nun hineinbekommt. Aber man kann das gar nicht überbewerten und zu häufig erwähnen. Unsere Schuld ist vergeben. Gerade in diesem Text hier eben in Römer 8 kam ja nochmal so dieser Gedanke von, wer wird uns anklagen und was passiert dann? Nun, es gibt mit Sicherheit irgendjemanden, der dich anklagen wird. Es gibt immer jemanden, der es versucht. Und wenn es kein Mensch ist, der dir irgendwas vorhält, dann ist es im Zweifelsfall der Teufel, der versucht, die alten Kamellen nochmal rauszukramen. Und zu sagen, ja, aber du bist doch gar nicht gut genug dafür. was du alles auf dem Kerbholz hast, was du dir schon geleistet hast in den Jahren der Vergangenheit und gerade erst wieder gestern oder in den letzten 10 Minuten oder so. Deine Schuld ist vergeben. Du gehörst zu ihm. Du bist mit Gott versöhnt. Dann ist da die Verheißung für diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, dann Jesus nachfolgen, dass ihr Denken erneuert und ihr Charakter verändert wird. Ich bin eigentlich nicht gerne eifersüchtig, unfreundlich, jähzornig, neidisch. Was gibt es noch für schlechte Charaktereigenschaften? Okay, vielleicht fällt euch das ein oder andere ein, wo ihr sagt, okay, das liegt mir vielleicht am nächsten. Bin ich eigentlich gar nicht gerne und bin ich manchmal trotzdem so das ein oder andere davon. Gott verändert nach und nach unseren Charakter und formt uns und hilft uns, ich sage das jetzt mal so ganz plakativ, und hilft uns, ein besserer Mensch zu werden. Nicht falsch verstehen. Wir müssen nicht besser werden, damit Gott uns mehr liebt, sondern weil Gott uns so sehr liebt, werden wir besser. Das ist ein Geschenk von ihm, das ist eine Verheißung von ihm. Er verändert unseren Charakter und er erneuert unser Denken. Wie wir Dinge sehen, gibt uns eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel, denn Gott hat eine viel weitere und größere Perspektive und einen viel besseren Überblick, als wir jemals haben werden. Weiteres Geschenk an denjenigen, der zu ihm gehört. Und dann haben wir noch einen Haufen Verheißungen, da habe ich jetzt nur mal schnell eine Liste gemacht und auch die ist sicherlich nicht endgültig oder vollständig. Er beschenkt dich mit Heilung, mit Versorgung, mit dem, was du brauchst, mit Schutz, mit Kraft zum Leben, mit Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, die Liste ließe sich sicherlich noch um einiges ergänzen und erweitern. So, jetzt stand ja dieses Männchen da. Uwe, magst du das Bild nochmal ganz kurz geben? Jetzt stand ja dieses Männchen da mit diesem Fragezeichen. Gott sagt ganz klar, du hast dich für mich entschieden, du gehörst zu mir. Ach, das ist schon das zweite Bild. Na gut, macht nichts. Ich wollte eigentlich noch das erste haben, wo drauf steht, ich gehöre zu ihm, mit dem Fragezeichen, wo er noch drüber nachdenkt. Und dann kommt man hoffentlich, wenn ihr das alles gehört habt und euch damit ein bisschen mehr beschäftigt und auch in dieser Beziehung zu Gott lebt, kommt irgendwann dieser Punkt mit dem zweiten Bild, wo du sagen kannst, ich gehöre zu ihm. Mit Überzeugung und mit Begeisterung. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, welchen Platz ich habe. Ich weiß, woher ich komme. Und ich weiß auch, wie ich da angekommen bin, wo ich jetzt bin, dass ich zu ihm gehöre, nämlich weil Gott mir gnädig war. Es ist nicht mein Verdienst, aber ich weiß, ich gehöre zu ihm. Und wenn ich weiß, ich gehöre zu ihm, dann darf ich das Gleiche machen über Gott und mit Gott, was er mit mir macht. Nämlich, wenn jemand fragt, dann darf ich das auch sagen. Und auch damit schließt sich der Kreis auch ein Stück mit dem Einleitungsthema von heute Morgen wieder. Wenn wir als Christen nicht sagen, dass wir zu Gott gehören und warum wir zu ihm gehören und was das für unser Leben bedeutet und auch für unsere Gesellschaft bedeutet und bedeuten kann, wer soll es dann tun? Es gibt sonst niemanden. Es gibt nur dich und mich. Na gut, uns. Sind ein paar mehr als nur zwei. Gott sei Dank. Aber wenn du deinen Mund nicht aufmachst und ich meinen Mund auch nicht aufmache und du auch nicht und du auch nicht und du auch nicht, dann ist Schweigen im Walde. Woher sollen dann Menschen wissen, dass es sich lohnt, diesem Gott zu folgen, in Teil von seinem Reich zu sein, nach seinen Werten zu leben und damit als besserer Mensch eine bessere Gesellschaft zu bauen und zu etablieren? Nicht besser im Sinne von, wir sind besser als die anderen, sondern wir sind besser geworden, als wir selber vorher waren. Ja, also geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind die Tollen, ihr seid die Doofen oder so. Ne? Im Gegenteil. Wir sind genauso doof wie ihr auch. Wir haben nur mehr Gnade empfangen. und die kannst du auch empfangen. Jesus ist sogar mal so weit gegangen, dass er gesagt hat, wer mich nicht vor den Menschen bekennt, den bekenne ich auch nicht vor meinem Vater. Nun, das heißt sicherlich nicht, dass du jeden Tag ständig mit dem Schild durch die Gegend rumlaufen musst. Ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu Jesus. Und egal, wenn dir jemand kommt, hallo, wie geht's? So, ich gehöre zu Jesus. Obwohl das vielleicht manchmal auch gar keine so schlechte Idee wäre. Es würde bestimmt interessante Gespräche hervorbringen, hin und wieder mal dieses Schild rauszuholen oder diesen Satz zu sagen. Es geht aber nicht darum, ständig nur mit diesem Satz unterwegs zu sein, aber durchaus ihn auch zu gebrauchen, wenn sich Gelegenheit ergibt. Wenn jemand fragt, unbedingt, spätestens dann, haben wir irgendwas zu verbergen oder zu verstecken? Also ich finde, alles das, was wir eben gerade gehört haben, was wir aufgelistet haben, das kann man doch ruhig mal ein bisschen Werbung für machen jetzt. Also Werbung. Werbung hat ja so einen negativen Beigeschmack, weil man das Gefühl hat, über den Tisch gezogen zu werden. Aber mal so Werbung mit was Echtem. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist übrigens die Taufe. Wir sind immer noch in Planung für den Taufgottesdienst. Wir kämpfen mit Terminen im Moment. Irgendwann, wir machen dieses Jahr noch einen. Ja, entweder in eiskaltem Wasser draußen, wenn es nicht anders geht. Im Zweifelsfall nehmen wir dann doch das Taufbecken. Müssen wir mal gucken. Da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig. Wir haben das auch noch nicht ganz fest. Es tendiert so langsam Richtung Oktober. Da wird es dann doch schon ein bisschen frisch. Aber nichtsdestotrotz. Auch Taufe ist zum einen eine Aufforderung, sich zu Jesus zu bekennen oder zu seinem Glauben zu bekennen und zu stellen. Und zum anderen ist es einfach auch ein Riesengeschenk, dass man das in dieser Form machen kann. Taufe, ich habe nochmal ein bisschen nachgeforscht, ein bisschen nachgeguckt und nachgelesen. Ich habe mich gefragt, ob die Christen das erfunden haben. Dem ist in dem Sinne nicht so. Es gab insbesondere auch im Judentum, aber auch in anderen Religionen schon immer rituelle Waschungen, meistens mit der Bedeutung von etwas sich zu reinigen natürlich, deshalb Waschungen, und eine Wendung zu machen, sich von etwas abzuwenden. Und genau diese Bedeutung oder Symbolik haben wir auf jeden Fall in der Taufe auch. Die Abwendung davon zu sagen, ich bin der Chef von meinem Leben, ich spiele mich als Gott weiterhin auf und mache mein Ding, zu, ich habe jemanden gefunden, der wirklich Gott in meinem Leben sein kann, sein will und sein soll, nämlich derjenige, der Gott ist. Und dazu bekenne ich mich, ihm die Herrschaft über mein Leben zu lassen. Ich bin Bürger seines Reiches geworden. Ich bin Teil seiner Familie. Ich bin sein Kind. Mir gelten seine Verheißungen. Ich gehöre zu ihm und er sagt über mich, du gehörst zu mir. Das ist das Bekenntnis von Taufe. Neben der Symbolik des Untertauchens, das ist bei uns ja auch immer ganz praktisch, deshalb tauchen wir normalerweise, wenn es sich einigermaßen einrichten lässt, auch rückwärts unten unter, weil man im Sarg nämlich auch auf dem Rücken liegt. Es ist eine Symbolik von Sterben, das eigene Leben niederlegen und mit dem neu geschenkten Leben, das Christus uns gibt, wieder aufzuerstehen. Deshalb taufen wir rückwärts ins Wasser, ganz runter, einmal komplett gewaschen. Also nicht nur irgendwie, ich mache ein bisschen Wasser da drauf und wasche ein bisschen Dreck ab, sondern deine Schuld ist vergeben. Alles davon, nicht nur ein bisschen. Deshalb auch ganz unter Wasser. Alles wird abgewaschen, der ganze Dreck von deiner Vergangenheit darf weg. Und es ist ein erstes, weiß ich nicht, aber meistens macht man das relativ am Anfang seines Lebens als Christ, aber ein klares öffentliches Bekenntnis. Ich gehöre zu ihm. Und es ist mir nicht peinlich, es braucht ja auch nicht peinlich sein, sondern es ist mir wert, weil dieser Gott so viel für mich getan hat und so viel in mich investiert hat, dass ich sagen kann, ich gehöre zu ihm. Und ich freue mich daran. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin stolz drauf, aber es ist ja nichts, was wir nur, ja, nichts getan, wo wir da stolz drauf sein können. Stolz sind wir da drauf, dass Gott das für uns getan hat eigentlich. Ne? Genau. Es ist Gottes Geschenk für uns. Und es ist seine Hand, die uns hält. Es ist mehr sein Bekenntnis zu uns, du gehörst zu mir, das uns bei ihm hält, als unser Bekenntnis zu ihm. Und doch braucht auch sein Bekenntnis zu uns unsere Antwort. Und sie darf mit Ausrufezeichen sein, sie braucht nicht mit Fragezeichen sein. Wenn du dich auf diesen Weg gemacht hast, zu glauben, dass Jesus für deine Schuld sein Leben gegeben hat, um dich mit Gott zu versöhnen, wenn du das für dich persönlich glaubst, dann kannst du auch sagen, ich gehöre zu ihm. Und alle seine Verheißungen gelten mir. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass da kein Fragezeichen hintersteht. Keine Extrabedingungen, keine Sternchen, keine Fußnoten, die noch irgendwelche Bedingungen nachträglich aufschlüsseln, übrigens nur wenn und dann. Sondern du sagst ganz klar, wer meinen Namen bekennt, wer glaubt, dass ich mein Leben gegeben habe zur Vergebung der Sünden, dem sind sie vergeben. Dessen Name steht im Buch des Lebens. Danke, dass wir da so sicher sein können und deshalb mit Zuversicht auch unser Leben leben. Mit Zuversicht wissen, du bist mit uns unterwegs, du hast uns deinen Geist gegeben, damit wir unser Alltagsleben bestreiten können und mit Hilfe und Heil da durchkommen. Danke, dass du uns so ehrst, dass wir dir so wichtig sind. Und danke, dass du treu bist. Treu von Anfang bis Ende. Du setzt deine Unterschrift darunter, du schreibst den Namen ins Buch des Lebens, sagst, hey, du gehörst zu mir. Wir ehren dich als unseren Gott, unseren Herrn und unser König. Amen.